oder willst du das einfach nur mal abchecken oder vielleicht sogar ganz kritisch hier reingegangen und mal zu gucken, ob das auch alles richtig ist und biblisch und so. Oder vielleicht kommst du auch hier rein und willst einfach nur ein paar Freunde treffen. Und ich glaube, wenn du mit solchen Einstellungen da bist, kann es sein, dass du nicht all das mitkriegst, was Gott irgendwie für dich hat. Aber ich glaube, wenn wir mit so einer Erwartung in den Gottesdienst gehen, dass wir sagen, Mensch, ich will echt was von Jesus haben heute. Ich will einfach irgendwie berührt sein. Ich will einfach irgendwie ein bisschen mehr von ihm verstehen und ihn besser kennenlernen. Ich denke, das ist so eine Einstellung, mit der man wesentlich weiter kommen kann da und wo es Gott auch wesentlich leichter fällt, uns aufzuerbauen. Und für dieses Mal ist das natürlich ein bisschen kurzfristig, aber wer weiß, vielleicht gehst du ja nochmal in einen Gottesdienst und dann kannst du ja da vorher schon mal irgendwie überlegen, wie was für eine Haltung du hast, irgendwie ob du eine Erwartung an den Gottesdienst hast und vielleicht auch dafür beten. Ich denke, das ist auch immer eine sehr, sehr gute Sache, dass man das auch einfach sagt, Mensch Gott, ich will einfach, dass dieser Gottesdienst mich segnet. Ich will einfach echt weiterkommen und ich will, dass es mir richtig gut geht. Johannes 7 ab Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen, die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Moment. Ja, alt. Ah, schon viel besser. Okay, nochmal von vorne. Also Johannes 7, Vers 37. Aber Jesus stand am letzten... ja, ich weiß auch nicht. Okay, also Johannes 7. Nein, das funktioniert gleich. Ja, das war heute schon bei der Predigtvorbereitung ein paar Mal so, dass ich die Predigt durchsprechen wollte. Und immer wenn ich angefangen habe, Johannes 7 zu lesen, musste ich so lachen, dass ich nicht mehr weitermachen konnte. Also, nochmal jetzt. Gottesdienst, hier wird nicht gelacht. Johannes 7, Abvers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Halleluja. Das heißt also, die Leute wussten eigentlich gar nicht so richtig, wovon Jesus da geredet hat. Was meint er denn jetzt auf einmal mit diesem Strömen lebendigen Wassers? Und erst irgendwie nach Pfingsten wahrscheinlich, denke ich mal, werden die Jünger sich nochmal zusammengesetzt haben. Und auf einmal ist es ihnen klar geworden, was Jesus da gemeint hat. Denn dann war er ja schon verherrlicht, dann war er schon gestorben, er war wieder auferstanden. Und Pfingsten hat er den Heiligen Geist gesendet. Und auf einmal wird es den Jüngern wahrscheinlich so wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Und es war ihnen total klar, Jesus hat damals vom Heiligen Geist geredet. Jesus hat damals von dem geredet, das, was wir jetzt haben, diese Fülle Gottes, die jetzt in uns ist, das ist das, was Jesus damals gemeint hat. Wer an mich glaubt, der kann diesen Geist kriegen und von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen, weil er diesen Heiligen Geist in sich drin hat. Und als Jesus darüber gepredigt hat, das war eigentlich eine ganz interessante Sache, da war ein sehr, sehr großes Fest in Jerusalem. Und zwar war es das Laubhüttenfest. Und das ist eine ziemlich dicke Party, die über ganze 7 Tage geht. Und am Ende dieses einwöchigen Festes predigt Jesus eben. Und er war ja auch jemand, der immer so drauf war, dass wenn er irgendwo etwas gesehen hat, worauf man eine Predigt aufbauen konnte, oder wenn irgendwo ein griffiges Beispiel gerade war, hat er sich immer gerne drauf bezogen und hat das so als Einleitung genommen und hat darüber gepredigt. Und ich glaube, dass das kein Zufall war, dass er gerade am Laubhüttenfest über den Heiligen Geist gepredigt hat, sondern dass eben ein Zusammenhang war zwischen dem, was da gefeiert worden ist, und diesem Heiligen Geist, von dem Jesus sagt, dass er die Leute erfüllen wird, die an Jesus glauben. Wenn ihr das nachlesen wollt, das ist im zweiten Buch Mose im 23. Kapitel, da ist erklärt, was das Laubhüttenfest ist. Und zwar ist es so, dass Gott zu Mose gesprochen hat und dachte, Mose, es müssen ein paar Feste her. So geht das nicht weiter und wir müssen einfach ein paar richtig große religiöse Feste machen. Der Hauptgrund ist natürlich, dass da so ein paar geistlich wichtige Sachen nicht in Vergessenheit geraten, sondern dass man sich immer wieder daran erinnert, was Gott alles getan hat. Aber es soll auf jeden Fall auch wirklich richtige Feste sein. Und ich denke, dass Gott irgendwie damals schon rüberbringen wollte, irgendwie, dass Religion irgendwie nichts Langweiliges ist, nichts Totes ist, dass irgendwie der Glaube irgendwie etwas total Lebendiges ist und dass er ganz einfach etwas mit Freude zu tun hat und dass wir als Christen, als Leute, die jetzt im Neuen Bund, im Neuen Testament leben, dass wir genauso eine Freude darüber haben können, dass Jesus uns errettet hat und dass es nichts irgendwie damit zu tun hat, dass wir steif sind oder dass wir langweilig sind und dass alles dröge ist, sondern Christsein ist eigentlich wirklich ein Grund zum Feiern. Es ist etwas richtig Geniales und Geiles, was da passiert ist. Und Gott sagt zu Mose, dieses Laubhüttenfest soll sein, damit die Israeliten sich daran erinnern, dass sie, nachdem Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, um sie ins gelobte Land zu bringen, dass sie eine Zeit lang eben nicht in festen Städten gelebt haben, sondern dass sie Hütten hatten und dass sie Zelte haben, in denen sie gelebt haben. Und daran sollten sie sich erinnern. Und deswegen sah das Fest auch ein bisschen seltsam aus. Keiner durfte da in seinen Häusern wohnen, sondern alle mussten sich Laubhütten bauen. Wahrscheinlich eine ziemlich lustige Sache, gerade so für die Kinder. Jedenfalls musste man dann eben in den Wald gehen und musste sich so die verschiedensten Baumsorten da pflücken und hauen und eben daraus Laubhütten bauen und hat dann da drin eine Woche lang gewohnt und hat sich daran erinnert, dass Gott Israel aus dem Ägyptenland rausgebracht hat und dass er sie nicht nur rausgebracht hat, sondern dass er sie natürlich in der Zeit, in der sie in diesen Hütten gewohnt haben und in der ganzen Zeit dieser Wüstenwanderung, in den ganzen 40 Jahren, bis sie nachher im gelobten Land angekommen sind, dass er sie während der ganzen Zeit versorgt hat. Und das ist so das Bild, vor dessen Hintergrund Jesus das predigt. Und ich glaube, dass da eigentlich etwas ganz klar bei herauskommt, nämlich genauso wie es damals gewesen ist, genauso wie Gott sein Volk aus der Knechtschaft, der Sklaverei in Ägypten rausgeführt hat, aber sie nicht nur rausgeführt hat, sondern danach auch noch übernatürlich versorgt hat, genauso soll es jetzt mit dem Heiligen Geist sein und mit dem Christen. Dass Gott uns nicht nur herausgerettet hat und wir aus dem Machtbereich des Teufels, dass Gott uns nicht nur irgendwie aus dieser Welt herausgeholt hat, sondern dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat und alles versorgen wird, was wir an Nöten haben und dass wir alles, was wir brauchen, haben durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Gedanke, den ich total heftig finde und wo ich auch glaube, dass viele das noch gar nicht so richtig ergriffen haben, dass das eine Wahrheit ist, wo man vielleicht das ganze Leben für braucht, das wirklich richtig tief zu verstehen, dass wir ja eigentlich wirklich alles haben, dass Gott uns versorgt, weil Gott selber in uns drin ist und dass es deswegen eigentlich möglich sein muss, über alle Umstände irgendwie zu triumphieren, dass es möglich sein muss, irgendwie durch dieses Leben zu gehen und die ganze Zeit, ja, ich weiß nicht, ob Spaß zu haben, aber Freude zu haben und Friede zu haben, weil Gottes ganze Fülle in uns drin ist. Und ich glaube, dass das eigentlich auch mal wieder so ein totaler Grundbegriff eigentlich unseres Glaubens ist, dass das irgendwie eine der total wichtigen Tatsachen ist, dass es bei uns um das geht, irgendwie was Jesus für uns gemacht hat und dass es nicht so sehr darum geht, was wir jetzt alles irgendwie machen können, was wir für Gott machen können und wie christlich wir uns verhalten können und so weiter, sondern dass es immer wieder darum geht, Jesus hat uns frei gemacht, hat uns rausgeholt und will uns immer noch mit allem versorgen, was wir brauchen. Und ich weiß irgendwie, dass der Mensch irgendwie an sich ja eigentlich schon jemand ist, der sehr viel kann. Also irgendwie Menschen, Gott hat sehr vieles in uns hineingelegt. Und es gibt ja irgendwie so Leute, die man kennenlernt und man merkt irgendwie, dass die im menschlichen, im natürlichen Bereich irgendwie wirklich total gut drauf sind. Und man sieht irgendwie, die haben totale Willensstärke oder die sind super intelligent oder die sind unheimlich stark. Und man weiß irgendwie, solche Leute werden das Leben schon irgendwie meistern. Und trotzdem, glaube ich, kommt man immer an irgendeinen Punkt, wo es menschlich einfach nicht mehr weitergeht oder es ist einfach menschlich möglich, bis zu einem gewissen Grad zu leben oder zu einem gewissen Punkt zu kommen. Aber irgendwann braucht man einfach den Heiligen Geist und irgendwann ist es irgendwie, dass es menschlich nicht mehr ausreicht, sondern dass Gottes Kraft notwendig ist, wenn man weiterhin ein gutes, glückliches, erfülltes Leben haben will und dass es für uns einfach wichtig ist, dass Gott in uns drin wohnt. Ich bin total verpeilt vor heute, kann das sein? Was? Das war jetzt ganz schön gemein. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also ich stehe irgendwie total neben mir. Also mir gefällt es richtig gut. Ich hoffe, dass euch das auch so geht. Naja, egal. Jedenfalls, es gibt natürlich Menschen, die... Ich würde gerne nochmal eben beten. Oh Jesus. Halleluja. Oh Jesus. Herr, wenn du keine Predigt willst, ist das für mich völlig in Ordnung. Gott, ich bitte dich einfach, dass du uns segnest. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist hier bist. Ich danke dir, dass du mit deinem Geist hier bist. Und Jesus, ich möchte das so gerne sehen, irgendwie das... wo immer mehr Gestalt annimmst in uns. Halleluja. Und Jesus, ich weiß mir, dass ich hier mit menschlichen Worten auch eigentlich nur einen ganz kleinen Teil irgendwie von dem rüberbringen kann, was ich hier rüberbringen möchte. Und ich bitte dich, Herr, dass du irgendwie das Übernatürliche dazu tust. Gott, und dass du es uns in unsere Herzen schreibst, dass du echt in uns bist und dass du groß bist. Nicht predigen. Ich werde nur sagen, worum es mir geht. Vielleicht ist das auch richtig so. Ich meine, Paulus schreibt das so schön im Korintherbrief. Ich bin nicht zu euch gekommen mit tollen, ausgefeilten, ausgeklügelten Worten menschlicher Weisheit, sondern einfach mit Christus. Und ich habe euch nichts anderes gemacht als Christus. Und ich glaube, dass es vielleicht auch manchmal wirklich dran ist, das genauso zu machen. Was ich einfach so empfangen habe vom Herrn, ist, dass es eben eine Wahrheit ist, was da steht, Johannes 7, 38, 37, dass der Heilige Geist in uns drin ist und dass wir als Gläubige eigentlich diese ganze Fülle Gottes haben. Und was man auf der anderen Seite aber sieht, ist, dass doch irgendwie sehr, sehr viele Christen das nicht so richtig hinkriegen, in dieser Fülle Gottes zu leben. Und ich habe einfach drüber gebetet und ich habe Gott gefragt, hey, warum ist das denn eigentlich so? Und ich habe ihn auch gefragt, warum fällt mir das denn auch manches Mal so schwer? Und es gibt sicherlich wie bei mir Momente, wo ich das echt merke, wie das Jesus in mir ist und wo ich einfach merke, wie das Gott total heftig am Start ist und wo das einfach in so einer geistlichen Dimension ist, irgendwie mein Leben, dass es total abgefahren ist und Gott ist einfach nur da. Und dann wieder geht mir das so, dass ich total rausfalle und es mir überhaupt nicht mehr gelingt, irgendwie so Gott zu spüren und ich es überhaupt nicht mehr dieses ganze intensive geistliche Leben habe. Und manches Mal irgendwie, es wird wesentlich weniger in den letzten Jahren, aber manchmal war das echt so, dass das über Monate dann war es eigentlich total weg. Und ich habe natürlich immer noch an Jesus geglaubt und ich war natürlich immer noch Christ und ich war immer noch irgendwie Teil meiner Gemeinde und alles. Aber ich merke so, diese intensive Beziehung mit Jesus, die war überhaupt nicht mehr da. Es war einfach bloß so eine theoretische Sache und es war gar nicht mehr so, dass es total praktische Bedeutung in meinem Leben hatte. Und ich habe einfach drüber gebetet und irgendwie kam diese Bibelstelle da und die ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe irgendwie Gott eben gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, dass vieles damit zu tun hat, dass wir diese Stellen zwar lesen und dass wir das wissen und dass die meisten in den Gemeinden sagen können, ja, hier Johannes 7, 73, 37, das kann ich auch mehr oder weniger auswendig. Und ich weiß, da ist doch irgendwie was mit Strömen lebendigen Wassers, aber ich habe das eigentlich noch nie erlebt. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie jemandem was vom Herrn erzählt und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie für einen Kranken gebetet und der ist gesund geworden oder ich habe irgendwie noch nie eine Prophetie weitergegeben. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass irgendetwas Positives von mir ausgegangen ist, geschweige denn, dass ich echt sagen kann, dass aus meinem Inneren Ströme lebendigen Wassers kommen würden. Und ich habe so über dieses Fest danach gedacht, ist kein Purim-Fest, über dieses Laubhüttenfest nachgedacht. Und mir ist diese ganze Geschichte, wo Israel aus Ägypten ausgezogen ist, nochmal unheimlich wichtig geworden. Und wisst ihr, im Grunde genommen ist das, wenn man das ganze zweite Buch Mose liest, eine unheimlich tragische Geschichte. Mose hat ein Riesenvolk aus Ägypten rausgeführt. Manche Bibelausleger sagen, das waren 1 Million Leute und letzten Endes im gelobten Land angekommen sind 2 Stück. 2 Leute. Und ich denke, meine Güte, das kann doch nicht sein. Das ist doch eigentlich nicht das, was Gott machen wollte. Gott wollte doch mit diesem ganzen Millionenvolk in dieses gelobte Land Kanaan rein. Gott wollte doch nicht, dass einer von denen in der Wüste stirbt, sondern Gott wollte doch, dass alle Leute hingehen. Und Gott hatte ihnen eine unheimliche Verheißung gegeben. Und sie wussten es, sie waren total davon überzeugt, Gott will, dass wir das schaffen. Gott will auf jeden Fall, dass wir in dieses gelobte Land kommen. Und dann ziehen sie aus Ägypten und Gott bestätigt das ja durch wahnsinnige Zeichen und Wunder. Dann wird das Rote Meer übernatürlich gestaut und sie gehen trockenen Fußes durch und die ägyptische Armee geht irgendwie hinterher und das Meer schwappt wieder zurück und alle ersaufen. Und kaum, dass diese Leute in der Wüste sind, vergessen sie total alles, was Gott ihnen versprochen hat. Und das hat mich manches Mal schon so geärgert, wenn ich das gelesen habe, dass sie dann kaum kommt irgendwo ein Hindernis und wie kaum gibt's gerade mal nichts zu trinken, kommen dann schon die Ersten wieder an und sagen, ach Mann, wären wir doch in Ägypten geblieben. Das ist doch total scheiße hier. Jetzt hängen wir in dieser Wüste rum und kriegen nichts zu trinken und alles ist total scheiße und wären wir doch bloß nicht mitgegangen. Und dann kommt Gott mit übernatürlicher Versorgung und er schmeißt irgendwie dieses Manna vom Himmel runter und es kommen diese ganzen Wachteln, die sie essen können und alles läuft total übernatürlich ab. Und trotzdem immer wieder dieses Volk, das die Verheißung Gottes vergisst, das das Versprechen Gottes vergisst und in jeder Notsituation, immer wenn irgendwo eine kleine Krise kommt, wieder total zusammenklappt und auf einmal kann sich keiner mehr vorstellen, dass Gott sie wirklich durchtragen wird. Und ich weiß nicht, an wie vielen Stellen das ist im zweiten Buch Mose, aber es kommt mir so vor, als ob das die ganze Zeit irgendwie so durchgeht. Wären wir doch bloß nicht mitgegangen. Wären wir doch bloß nicht mitgegangen. Wären wir doch bloß irgendwie in Ägypten geblieben. Wären wir doch weiter Sklaven geblieben. Da gab es wenigstens was zu essen. Aber hier in der Wüste ist alles total blöd. Und das Ganze irgendwie bis zu diesem total tragischen Höhepunkt, wo sie dann endlich am Jordan stehen und endlich das gelobte Land in Sichtweite ist und Gott überstimmt wird vom ganzen Volk, das sagt, hey, wir schaffen es nicht, wir können da nicht hineingehen. Und ich meine, ihr kennt die Geschichte ja alle, sie schicken Kundschafter los und alle Kundschafter kommen zurück und sagen, Mensch, das Land ist total toll, das ist wahrscheinlich wirklich das Land, das Gott uns versprochen hat. Aber die allermeisten von denen sagen so, nö, wir kommen da aber nicht rein. Und 2 Leute waren da, nämlich Kaleb und Josua, die waren auch mit im gelobten Land und die haben gesagt, ja, sieht wirklich ein bisschen heftig aus da. Da sind Typen, die sind riesengroß, irgendwie 5 Meter ist da gar nichts bei denen. Und die sind alle bewaffnet und haben eine Mörderarmee und dann haben sie auch noch diese ganzen Bollwerke da und Festungen und Burgen und alles und das wird nicht leicht sein. Aber Gott hat doch gesagt, dass er bei uns ist und deshalb wird das klappen. Und dann sagt das ganze Volk irgendwie so, nee, wir glauben das aber nicht und bleiben lieber in der Wüste, als über den Jordan zu gehen und in der Kraft Gottes voranzugehen. Und ich glaube irgendwie, dass das dieses Volk Israel total abgefuckt hat. Dass dieser permanente Unglaube, dieses ganze nicht damit rechnen können, dass Gott zu seinen Verheißungen und Versprechen steht, dieses Volk wirklich kaputt gemacht hat. Und dass sie deshalb die ganze Zeit in der Wüste natürlich rumgelaufen sind, weil Gott dann irgendwann auch sauer geworden ist. Und dass die einzigen beiden Leute, die es reingeschafft haben, eben die waren, die gesagt haben, hey, es kann doch trotzdem gehen, egal wie die Umstände sind, es kann trotzdem gehen, weil Gott bei uns ist. Und ehrlich, ich denke, dass sich nicht viel geändert hat seitdem. Und dass es immer noch so ist, ich will nicht sagen, dass der Prozentsatz gleich ist und sowas, das wäre sicherlich total übertrieben, aber dass es doch immer noch so ist, dass auch bei uns als Christen die meisten Leute wirklich Probleme haben, wenn es mal hart auf hart kommt, das zu glauben, was Gott uns wirklich versprochen hat. Und diese ganzen Situationen, in denen das Volk Israel war, wo es schlimm gewesen ist, das waren alles Chancen zu erleben, was Gott hätte machen können. Und ich denke, das ist genau das Gleiche auch bei uns, dass wir immer wieder mal in Engpässe reinkommen, dass es immer wieder mal irgendwie schwierig sein kann und dass alles das Chancen sind, das zu erleben, was Gott uns versprochen hat. Und diese Ströme lebendigen Wassers, ich meine, das kann ja einfach nur fließen, wenn es auch ein dürres Land irgendwie drumherum gibt, das ist ja klar. Und das kann ja auch bloß irgendwie das sein, dass der Heilige Geist fließt, wenn Leute um uns herum sind, denen es scheiße geht und denen wir dienen können und denen wir etwas von Gott weitergeben können. Aber ich glaube irgendwie, dass einfach es immer noch das Gleiche ist, wie es damals bei Israel gewesen ist, dass es uns wesentlich leichter fällt, dann auf das dürre Land zu gucken und ganz traurig zu sein, irgendwie, dass es allen Leuten so scheiße geht und alle irgendwie arbeitslos sind und der böse Teufel irgendwie immer böser wird und die Welt irgendwie immer schlimmer wird und dass wir es irgendwie nicht hinkriegen, auf das zu gucken, was Gott eigentlich machen möchte. Und dass es genau die gleiche Situation ist, irgendwie wie damals vor ein paar tausend Jahren eben, als sie durch die Wüste gegangen sind und immer wieder den Glauben daran verloren haben, dass Gott wirklich treu ist und zu seinen Zusagen und Verheißungen steht. Und ich möchte euch da Mut machen und ich glaube, das ist einfach das, irgendwie, was Gott mir auch gesagt hat, so den ganzen Tag über oder vielleicht sogar schon die ganzen paar letzten Tage, dass wir echt das glauben können, was Gott uns sagt. Dass es zuverlässig ist und dass es wirklich wahr ist, was Jesus da sagt. Und wir Ströme lebendigen Wassers können von uns fließen. Hey, und das ist das eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, was wir als Christen ja auch wirklich wollen. Ich meine, das ist auch im Alten Testament, ging es immer wieder mal darum, irgendwie, dass der Heilige Geist wie Wasser ist. Und es ist irgendwie was, was in vielen, vielen Liedern, die wir singen, immer wieder ist, dass Ströme lebendigen Wassers kommen. Ne, fließ Gnadenstrom und open the floodgates of heaven und keine Ahnung, was es da nicht irgendwie an Liedern alles gibt. Und ich habe die auch immer gerne gesungen und ich singe sie auch immer noch gerne. Aber ich habe mir eigentlich nie so richtig Gedanken drüber gemacht, ja, wo soll das denn herkommen? Wo sollen denn diese ganzen Gnadenströme herkommen? Und irgendwo, klar, links hinten im Kopf war immer so dieser Gedanke, ja, irgendwann macht Gott oben am Himmel so eine Tür auf, da ist wahrscheinlich irgendwo so ein Fensterchen und das ist die ganze Zeit zu und da fällt dann auf einmal irgendwie jede Menge Segen durch. Und ich glaube, dass das Quatsch ist, sondern dass es einfach wirklich so ist, wie es hier im Johannesevangelium steht. Irgendwie, wenn von den Leuten, die an Jesus glauben, sollen Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und wir sind die Quelle, jeder von uns ist die Quelle. Und jeder von uns kann das erleben, für das Gottes Wort wirklich wahr ist. Und jeder von uns kann erleben, dass Gott was durch uns machen kann. Und das ist nicht bloß beschränkt irgendwie auf so große Superhelden wie Mose oder keine Ahnung, heutzutage gibt es sicherlich auch noch so den einen oder anderen davon, sondern Jesus sagt das in Johannes 4,14 ist es, glaube ich, dass er in uns eine Quelle machen möchte des ewigen Lebens, dass es einfach irgendwie aus uns raussprudelt, dass einfach der Herr selber in uns drin ist und dass jeder von uns einer sein kann, wo dieser Segensstrom und Gnadenstrom rauskommt. Hey, und ich finde es echt schade, irgendwie so zu leben, irgendwie, dass man einfach die ganze Kraft Gottes in sich hat, dass man die Fülle Gottes in sich hat und immer darauf wartet, dass es irgendwo von außen kommt und dass Gott eben doch irgendwo ein Himmelstürchen aufmacht oder was weiß ich was macht. Und die ganze Zeit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, in uns drin. Und deswegen möchte ich euch das echt nochmal irgendwie ganz klar sagen. Genauso wie Gott die Leute damals versorgt hat und sie dann irgendwie dieses Fest gemacht haben, um sich auch wieder daran zu erinnern. Und genauso wie es damals total übernatürlich abgegangen ist, genauso wird das auch bei uns sein. Und es ist nicht so, dass Gott uns einfach nur errettet hat und danach ja, stehen wir dann da und sind jetzt zwar nicht mehr keine Christen, sondern wir sind jetzt Christen und wir warten darauf, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass natürlich auch danach irgendwie alles irgendwie für uns zur Verfügung steht, alles für uns bereit ist, was Gott hat. Und dass es auch stimmt, was Jesus sagt in Matthäus 28,20, dass er bei uns sein wird alle Tage bis an der Weltende und dass es keine Situation geben kann für uns als Christen, wo Jesus Christus nicht dabei ist. Und ich hoffe irgendwie, dass mir das gelingt, obwohl ich weiß, das ist nichts, was ich machen kann, aber ich hoffe irgendwie, dass der Geist irgendwie jetzt vielleicht echt da ist und schon ein paar Leute anspricht, Und dass ihr das merkt und dass ihr das irgendwie in eurem Inneren spürt, irgendwie, dass da eigentlich noch wesentlich mehr zu entdecken ist als das, was wir im Moment haben. Und ich merke das irgendwie bei mir einfach, dass ich wirklich, ja, ich merke einfach, wie das dann noch so viel mehr ist und ich sehne mich so danach, irgendwie so eine weitere Dimension irgendwie einzutreten. Und das ist echt schon gar nicht schlecht, irgendwie der Herr macht echt gewaltige Dinge. Aber ich glaube irgendwie, dass er uns das schenken möchte, irgendwie, dass wir Leute sind, dass wir wieder wissen, dass die Bibel Gottes Wort für uns ist. Und dass das, wie was Gott da gesagt hat, dass es wirklich Versprechen an uns sind, dass Gott sich wirklich da festgelegt hat und dass wir darauf bauen können und dass wir darauf vertrauen können, dass das passiert. Und ich denke einfach, dass das etwas ist, was wir als Christen irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm haben oder was gar nicht mehr irgendwie so deutlich da ist, dass das Wort Gottes etwas ist, wovon wir leben können. Jesus sagt das irgendwie in seiner Diskussion mit dem Satan, als er ihn versucht hat. Hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jedes Wort, irgendwie was von Gott ist, baut uns auf, kann uns stärker machen, kann uns größer machen, kann uns geistlich fitter machen und dafür sorgen, dass Gott selber Jesus in uns Gestalt annimmt. Und ich weiß einfach, dass der Herr das machen möchte. Ich weiß, dass Gott sich total danach sehnt, irgendwie, dass wir da hineinkommen, dass wir das glauben und dass wir Leute sind, von deren Leib Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und ich würde gerne beten. Moment. Ich möchte gerne für Vertrauen beten. Ich glaube, für das, weil ich merke, dass das, glaube ich, vielen Leuten schwerfällt, Gott zu vertrauen mit dem, was er gesagt hat. Und das war ja damals bei den Israeliten genau das Gleiche. Als sie noch zu Hause waren, da war das total leicht zu glauben, ja, Gott wird uns durch alles durchbringen. Aber als sie dann erstmal in der Wüste waren und das Wasser knapp wurde und die Zunge anfing am Gaumen zu kleben, da war das auf einmal gar nicht mehr so leicht, irgendwie daran zu glauben, dass Gott immer noch zu seinen Verheißungen und Versprechungen steht, sondern da war es dann auf einmal richtig schwierig, weil man mit so einer Notsituation konfrontiert war und auf einmal war dieses Vertrauen in Gott nicht mehr da. Und ich möchte gerne irgendwie dafür beten, dass Gott unser Vertrauen zu ihm stärkt und dass es so ist, wenn du das nächste Mal in einer Krisensituation drin bist und du das nächste Mal merkst, irgendwie, dass es dich total runterzieht, dass du weißt, dass Gott bei dir ist. Auch wenn du das nächste Mal irgendwie alleine bist oder dich einsam fühlst oder, keine Ahnung, Albträume hast oder Depressionen oder was weiß ich was, irgendwie, dass du weißt, Jesus ist in mir, der Heilige Geist ist in mir und das, was in mir ist, ist stärker. Auch wieder eine Bibelstelle, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Wir brauchen keine Angst zu haben vor den Sachen, die in der Welt sind. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Teufel. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dieser ganzen geistlichen Welt, weil der in uns ist, größer ist. Und ich würde einfach gerne beten, dass dieses Vertrauen kommt. Und ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar Leute da, ich weiß, habe ich das gerade schon mal gesagt? Keine Ahnung, ist auch egal. Vielleicht sind ein paar Leute da und ihr spürt das schon irgendwie, während ich jetzt gerade vielleicht doch gepredigt habe, ohne es eigentlich zu wollen. Dass du merkst, wie das Gott dich anspricht und dir sagt irgendwie, hey, das ist auch irgendwie was, was dich angeht und bei dir ist das ganz genauso. Du hast auch nicht mehr irgendwie dieses Vertrauen, das du vielleicht mal hattest und es sind vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen irgendwie da reingekommen und am Anfang war es so leicht, irgendwie Wort Gottes zu glauben und dann ist es immer schwieriger geworden. Dann glaube ich irgendwie, dass Gott dich heute frei machen will davon und dass er dir ein neues Vertrauen geben will. Halleluja. Ich würde gerne mal kurz in Sprachen beten. Ich hoffe, das stört keinen. Vater, ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist. Ich danke dir, dass dein Wort vertrauenswürdig ist. Ich danke dir, dass du dich offenbart hast. Ich danke, dass du dich gezeigt hast. Und Vater, ich bete, dass du uns das Vertrauen wiedergibst, das wir irgendwo auf dem Weg verloren haben. Heiliger Geist, du siehst jetzt echt in jedes Herz. Herr, du siehst, wie es bei uns aussieht. Siehst, wie schwer uns das manchmal fällt, dir zu glauben. Ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist. Halleluja. Und ich bete, dass du jetzt wieder neues Vertrauen gibst und dass du Vertrauen wieder herstellst. In Jesu Namen bitte ich dich das. Und Vater, du siehst die Verletzungen, die da sind. Gott, wie du siehst, wie was uns zu schaffen macht, was jedem hier zu schaffen macht. Und ich bete, dass du es heilst. Und dass du uns ein neues Vertrauen gibst. Jesus. Halleluja. 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 Heiliger Geist, ich bitte dich auch, dass du jedem hier noch mehr Spaß und wir am Bibellesen gibst. Gott, und ich meine nicht einfach Bibellesen, sondern ich meine echt, da eine Offenbarung von dir zu bekommen. Gott, ich bete mir, dass wir wirklich Menschen sind, die vom Wort Gottes leben. Dass wir spüren, dass unser innerer Mensch aufgebaut wird von deinem Wort. Halleluja. Gott, ich bete gegen alles tote und langweilige Bibellesen. In Jesu Namen, das muss aufhören. Kein Recht an uns, das hat kein Recht hier in Jesu Namen. Halleluja. Ich danke, dass dein Wort echt voller Leben ist, Gott. Und dass es echt sprudelt und dass es prickelt und dass es köstlich ist und geil ist und genial ist und aufbauend und super. Und ich bete irgendwie, dass das uns ganz klar wird, Herr. Echt eine ganz neue Sache. Gib uns eine ganz neue Offenbarung davon. Und es soll nicht einfach irgendwie so sein, lesen, 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 nichts verstehen, Herr, sondern es soll echt auferbauend sein und schön sein. In Jesu Namen bitte ich dich, dass du es machst. Halleluja. Und ich bete jetzt nochmal ganz besonders auch für diesen Glauben, dass du andere durch uns segnen willst und dass wir was haben. Gott, und wir danken, dass jeder von uns etwas hat. Wirklich jeder. Gibt es irgendwelche prophetischen Eindrücke? Wie keine Zeugnisse, nur für was, was der Herr gesagt hat? Gott, dann bete ich dich auch noch, dass du die Freude über unsere Errettung echt freisetzt in uns, Herr. Gott, wir danken, dass wir einen Grund haben, uns wirklich richtig zu freuen, Herr, weil du ja, uns errettet hast. Das ist so geil, Jesus, danke. Gott, danke, dass wir eine Freude haben, einen Grund haben zur Freude, weil du in uns wohnst, Herr. Und danke, dass wir einen Grund zur Freude haben, weil du immer bei uns sein wirst. Gott, und ich bete, dass du es wirklich freisetzt. Herr, und in Jesu Namen bete ich nochmal gegen alle Depressionen in dieser Gemeinde. Und ich sage echt, Depression muss weichen in Jesu Namen. Depression hat kein Recht an uns. Niedergeschlagenheit hat kein Recht an uns. Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit auch nicht. Gott, sondern irgendwie dein Friede soll uns regieren und deine Freude soll uns aus uns rausfließen, Herr. Und ich wünsche mir das, Gott. Ich wünsche mir, dass wir echt immer eine Gemeinde sind, in der es viel zu lachen gibt, Herr, die lustige Gottesdienste hat und manchmal irgendwie traurige. Gott, irgendwie, und dass wir Leute sind mit Gefühlen und dass wir Menschen sind, die wirklich leben. Gott, danke, da wo du bist, ist wirklich Leben. Und ich bete, dass wir dieses Leben ausstrahlen können. In Jesu Namen. Amen.